Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, wir melden uns aus der Wiener Lichtenfelsgasse der ÖVP-Parteizentrale zum Interview mit dem Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Bundeskanzler, bevor wir zu den aktuellen Verhandlungen zu einer möglichen neuen Regierung kommen, würde ich gerne ganz aktuell sprechen. Sie haben gestern mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump telefoniert. Worum ging es bei diesem Telefonat? Er ist bekannt geworden, auch zu Putin und Russland befragt.
Mir war wichtig, einen guten Kontakt herzustellen zum amerikanischen Präsidenten. Die USA sind für uns ein wichtiger Partner, sowohl strategisch als auch aber vor allem wirtschaftsbeziehungstechnisch, weil es ist ein wichtiger Exportabsatzmarkt und jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich hängt am Export. Daher sind gute Beziehungen zu den USA wichtig für die österreichische Politik. Das war das Ziel und wir sind aber im Verlauf des Gesprächs dann sehr rasch eben zum Russland-Ukraine-Krieg gekommen. Er hat mich um meine Einschätzung gefragt, weil ich ja tatsächlich Zelensky und Wladimir Putin getroffen habe und ihm war wichtig, über den Krieg und seine Auswirkungen zu reden und vor allem auch, wie man an sich den Krieg auch wieder beenden kann.
Mhm. Sie haben bei diesem Gespräch auch darüber gesprochen, dass Wien ein möglicher Ort für Verhandlungen wäre. Wie hat Donald Trump darauf reagiert?
Er mag Österreich sehr, er war sehr gut informiert. Liegt auch daran, dass seine Frau ja aus Slowenien kommt, aber die Mutter seiner Frau in Österreich geboren worden ist. Das heißt, es gibt hier auch sozusagen familiäre Bande, die dann helfen, den Bezug zu Österreich herzustellen. Aber er schätzt Österreich sehr als sicheres Land, eingebettet in der Europäischen Union. Dazu sind wir noch neutral, das habe ich dann ins Spiel gebracht und habe ihm uns angeboten, auch wenn es so sein sollte, dass es Möglichkeiten gibt, auch Verhandlungen auf unserem Boden zu führen.
Kommen wir nach Österreich, da hat am Sonntag die Landtagswahl in der Steiermark stattgefunden. Die FPÖ hat stark zugelegt, ist auf 35% gekommen. Die ÖVP hat stark verloren, 10% minus. Ihr Parteikollege, ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler, hat sich für das Wahlergebnis bei Wien bedankt. Haben Sie und die Bundes-ÖVP einen Anteil an diesem für die ÖVP schlechten Ergebnis?
Also zum einen waren diese Aussagen am Wahlsonntag. Wahlsonntag oder Wahlabende haben grundsätzlich auch die Eigenschaft, dass sie immer sehr emotional sind. Er hat am nächsten Tag ja dann auch eine Klarstellung getroffen, wie er es gemeint hat, wie er auch verstanden werden will. Es gibt keine Grenzen, keine echten in der Politik sozusagen, dass die Politik hört an der Bezirksgrenze auf oder an der Bundeslandgrenze. Das heißt, es gibt natürlich immer Wechselwirkungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind Landtagswahlen auch immer eben auch tatsächlich Landeswahlen. Ja.
Haben Sie mit Christopher Drexler eigentlich Kontakt gehabt seit diesem Ergebnis?
Ja, selbstverständlich. Wir sind im engen Austausch und natürlich ist das auch eine schwere Zeit, denn das Ergebnis ist natürlich auch für uns alle ein Weckruf. Es ist die Fortsetzung dessen, was wir schon gesehen haben. Die Menschen sind nach wie vor auch ein Stück weit verunsichert und spüren die Angst und wählen damit die vermeintlich auch das Angebot der einfacheren Lösung. Oft ist es dann nicht so. Aber wir müssen das ernst nehmen, wenn wir tatsächlich auch Wählerstimmen wieder zurückgewinnen wollen. Wir müssen sehen, dass wir in der Zukunft Politik machen, die zeigt, dass die Sorgen und Ängste der Menschen tatsächlich auch wahrgenommen werden von uns.
Ein Teil dieser Aussage war ja auch Richtung Bundespräsident gemünzt und eben dem Regierungsauftrag, der nicht an den Erstplatzierten Herbert Kickl gegangen ist. War das eigentlich Ihrer Meinung nach ein Fehler, dass Alexander Van der Bellen nicht Herbert Kickl den Regierungsauftrag gegeben hat?
Ich glaube, man muss den ganzen Prozess nochmal beschreiben, denn nach dem Wahlergebnis hat der Bundespräsident alle drei Parteichefs der stärkeren Fraktionen zu sich gerufen im Parlament. Da war die stärkste darunter eben die FPÖ als Wahlsieger, dann die ÖVP und dann die SPÖ. Und er hat Herbert Kickl ja sehr wohl gesagt, er soll Sondierungsgespräche oder Gespräche einmal führen mit uns, SPÖ und ÖVP, und schauen, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit es da gibt. Diese Gespräche haben stattgefunden. Ich habe vor der Wahl gesagt, dass es mit einer FPÖ unter Herbert Kickl keine Zusammenarbeit geben kann. Warum? Weil das Politikverständnis von Herbert Kickl, wie er ja sehr oft genug gesagt hat in den Wahlauseinandersetzungen und vor allem auch davor, dass er nach oben treten möchte, dass er Fahndungslisten schreibt, dass er von der Mumie in der Hofburg gesprochen hat, von der Inzuchtpartie in Salzburg, die nicht verantwortungsvolle Politik während Covid oder sein Tun als Innenminister, auch mit der Russland-Nähe seiner Partei. All das waren Faktoren, warum ich gesagt habe, mit der Kickl-FPÖ geht es nicht. Ich habe es vor der Wahl gesagt, ich habe das auch eingehalten. Danach, das war mir persönlich wichtig, dass die Menschen auch sehen, dass sie sich auf mein Wort verlassen können. Das haben wir auch im Gespräch genauso geklärt. Herbert Kickl war zu keiner Rücknahme seiner Positionen bereit. Das ist zu akzeptieren. Damit war keine Zusammenarbeit mit mir möglich und genauso wenig war es dann mit der Sozialdemokratie. Herbert Kickl hat das dem Bundespräsident berichtet, dass er nicht in der Lage ist, eine parlamentarische Mehrheit durch Verhandlungen herbeizuführen. Daraufhin habe ich den Regierungsbildungsauftrag erhalten. Es war eine etwas andere Vorgehensweise des Bundespräsidenten, aber in Wahrheit ist das Ergebnis in jedem Fall und wäre in jedem Fall gleich gewesen, denn mein Wort gilt vor der Wahl genauso, wie es nach der Wahl geht.
Aus Wirtschaft und Industrie gibt es Stimmen, die sich dennoch eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ wünschen, weil sie unter anderem sagen, die Wirtschaftsprogramme sind fast deckungsgleich. Wäre das nicht aus inhaltlicher Sicht, jetzt die Person Herbert Kickl beiseite lassen, die viel einfache Variante, wo die ÖVP auch viel mehr ihrer Positionen durchbringen könnte?
Vordergründig könnte man das glauben. Wenn man ins Detail geht, dann ist es gleich ganz anders. Herbert Kickl hat mir ja auch eine Verhandlungsgrundlage überreicht, wo dann Dinge drinnen stehen wie die Freiheitlichen sind für den EWR, um das zu erklären, das ist der Europäische Wirtschaftsraum. Das war die Organisation, wo Österreich war, bevor wir der EU beigetreten sind. Der EWR hat aber der Europäische Wirtschaftsraum einen gravierenden Nachteil. Man übernimmt zwar alle Regelungen der Europäischen Union, kann aber nicht mitsprechen und nicht mitbestimmen. Das heißt also, der europäische Wirtschaftsraum an sich, der EWR, ist kein Modell der Zukunft, es war eins der Vergangenheit. Mitreden können, auch seine Stimme erheben zu können, auch Nein sagen zu können, das ist nur möglich, wenn man tatsächlich Teil der Europäischen Union ist. Und das hat Österreich ja immer wieder auch schon bewiesen, wie wichtig das ist, auch tatsächlich diese Möglichkeit zu haben. Dann hat er auch Dinge drinnen stehen gehabt, wie dass er alle internationalen Verträge zwischen Österreich und anderen Staaten überprüfen will. Das wird die Exportwirtschaft beunruhigen, denn gemeinsame Verträge sind wichtig, um Export überhaupt, also Verkauf von Waren aus Österreich hinaus in andere Länder, überhaupt erst möglich zu machen. Und wir sind noch dazu Sitz von 52 internationalen Organisationen. Das bedeutet auch, dass wir viele internationale Arbeitskräfte hier im Land haben. Dafür braucht es immer internationale Vereinbarungen. Ist für ein neutrales Land wie Österreich, für seine Reputation, für die Frage der Sicherheitspolitik, der Neutralitätspolitik enorm wichtig. All das hätte er in Frage gestellt. Und wenn man sich tatsächlich ansieht, was er wirtschaftspolitisch in den letzten 5 Jahren tatsächlich angeboten hat, dann war das nichts bis gar nichts. Denn er hat sowohl bei der Senkung der Körperschaftssteuer nicht mitgemacht, er hat nicht mitgemacht bei dem Thema Forschungs- und Investitionsprämie. Das heißt, er war immer bei wesentlichen Maßnahmen für die Wirtschaft dann nicht dabei.
Aber dennoch, Herbert Kickl, haben Sie eh gesagt, ist ein No-Go, mit dem werden Sie nicht in eine Regierung gehen. Aber ein Mario Kunasek, der in seinem Auftreten doch ganz anders ist, der steirische FPÖ-Spitzenkandidat, wäre das jemand, wo Sie sagen, mit so jemandem in der FPÖ wären Sie bereit, über eine Regierung zu sprechen?
Aber das ist nicht meine Angelegenheit, jetzt auch als ÖVP-Parteiobmann. Das muss tatsächlich die Freiheitliche Partei entscheiden. Mario Kunasek ist jetzt Landeshauptmannskandidat, führt jetzt die Verhandlungen in der Steiermark. Ich muss mich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen, wie ich sie vorfinde.
Kommen wir gleich zu diesen Gegebenheiten. Sie verhandeln jetzt, also die ÖVP, mit SPÖ und NEOS. Die FPÖ framet diese Konstellation bereits als Verliererkoalition. Befürchten Sie, dass da etwas von diesem Image hängen bleiben könnte?
Tatsächlich, glaube ich, ist da hier wichtig, wachsam zu sein, denn was passiert? Das Wichtige ist, dass man, wenn man eine tragfähige Regierung tatsächlich zustande bringen will, diese Regierung auch eine breite Mehrheit hat. Die breite Mehrheit brauche ich vor allem im Parlament, um dort Gesetze beschließen zu können, die dann in weiterer Folge Veränderungen für die Sicherheitslage im Kampf gegen illegale Migration, Wirtschaftsstandort Österreich tatsächlich bewirken. Was wir gerade tun ist, wir formen gerade eine Regierung mit einer breiten Mehrheit, auch mit einer breiten Mehrheit heraus aus dem Wahlergebnis und mit einer breiten Mehrheit in Mandaten, damit Gesetze beschlossen werden können, auch im Parlament. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Man darf diese Gegenerzählung der Freiheitlichen hier nicht aus meiner Sicht zu viel Raum geben, denn sie ist eine, die vorgibt, wer bei der Nationalratswahl tatsächlich die Wahl gewinnt, und das hat die FPÖ, keine Frage, der ist allein schon deshalb berechtigt, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Wenn man keine absolute Mehrheit erreicht, heißt das aber, ich brauche Partner dafür, und genau daran ist Herbert Kickl gescheitert. Er war nicht in der Lage, vorher schon Partner zu finden und danach auch nicht. Damit muss er zurechtkommen, damit muss die FPÖ zurechtkommen. Was wir jetzt tun ist, wir bilden eine breite Mehrheit im Parlament für die großen Herausforderungen und Probleme, die die Menschen tatsächlich quälen in diesem Land. Und ja, das gilt auch für die 1,4 Millionen Wählerinnen und Wähler der FPÖ. Ihre Sorgen sind uns genauso wichtig wie die der 1,3 Millionen Wählerinnen und Wähler, die ich hinter mir in der ÖVP versammeln konnte bei der Nationalratswahl und die vielen anderen bei SPÖ, NEOS, die jetzt hier mitverhandeln. Das wird nicht einfach, das ist auch ganz klar zu sagen. Aber wenn es gelingt, diese Regierung tatsächlich zu bilden, dann wird es eine Regierung der Veränderung, der Mitte, der Vernunft und tatsächlich des Aufbruchs, weil wir viele Themenfelder dann aus einer gestärkten parlamentarischen Mehrheit heraus tatsächlich angehen können und müssen.
Wie laufen denn die Verhandlungen mit den beiden anderen Parteien im Wahlkampf, insbesondere mit der SPÖ? Gab es ja sehr unterschiedliche Positionen, Stichwort Steuern beispielsweise. Wie stellt sich das momentan dar? Wo spießt es sich?
Also nach dem Regierungsbildungsauftrag des Bundespräsidenten war die erste Phase, dass man sagt, man stellt einmal außer Streit, welche großen Herausforderungen es gibt in diesem Land. Das waren die Sondierungsgespräche mit der SPÖ zuerst, in weiterer Folge dann mit den NEOS. Die sind abgeschlossen. Da ist gelungen, die großen Themenfelder zu definieren, Wirtschaft, Sicherheit, Bildung, wie wir weiter damit umgehen, dass wir ein Land sind, wo wir Rahmenbedingungen schaffen, dass tatsächlich wieder Unternehmen investieren können, Arbeitsplätze schaffen, weil Arbeitsplätze, Arbeiten und Leistung bedeutet eben auch Wohlstand in unserem Land und ist die Grundlage und das Fundament dafür. Und als das gelungen war, genauso wie in der Feststellung, die wichtig war, dass wir ein Thema haben mit dem illegalen Migration, mit dem Thema Integration, mit der Handlungsfähigkeit auch des Staates, der Institutionen, der Schule, der Lehrerinnen, der Schuldirektoren, um eben auch Integrationsthemen offensiv anzugehen, den Kampf gegen den politischen Islam zu führen. All das waren Themenfelder, die in den Sondierungen besprochen worden sind, definiert worden sind, auch als Verhandlungsfelder in weiterer Folge. Und das passiert jetzt. Jetzt finden die Detailverhandlungen statt. Österreich ist ein sehr ausdifferenzierter Rechtsstaat, ein Wohlfahrtsstaat. Das heißt, bei uns ist, wenn du eine Schraube drehst, drehen sich gleich Hunderte mit. Du musst bedenken, was das auch auslöst. Deswegen sind diese intensiven Verhandlungen notwendig, weil intensive Verhandlungen, wo auch viel diskutiert wird, ab und an auch gestritten wird, notwendig sind, um eben zu Lösungen zu kommen, die dann in einer Regierung zügig umgesetzt werden können. Das ist eben jetzt der Prozess. Ich weiß, es gibt oft Unverständnis, warum dauert das so lange, warum wird da so intensiv verhandelt, warum ist man sich nicht schneller einig. Das liegt daran, dass es tatsächlich viele Themenfelder gibt, von der Sozialversicherung bis zum Krankenwesen, bis zum Thema Pflege, bis zum Thema Sicherheit, Forschung, Innovation, Infrastruktur. All diese Themenfelder müssen eben besprochen, Lösungen für Herausforderungen verhandelt werden, die dann eben in einem Regierungsprogramm zu finden sind.
Was sind denn für Sie die roten Linien, wo Sie sagen, darüber sind Sie nicht verhandlungsbereit oder da würden Sie aufstehen sogar vom Tisch?
Na, es ist ziemlich klar, wofür jeder von uns steht. Das ist dann tatsächlich die Herausforderung. Es ist auch klar oder jetzt ein Thema geworden, dass wir auch das Budget viel stärker sozusagen auch in Angriff nehmen müssen, als noch vor 2-3 Jahren gedacht. Woran liegt das? Auf der einen Seite 2023 wird für das Jahr 2024 budgetiert. Das macht der Finanzminister mit den Prognosen des Wirtschaftsforschungsinstitutes. Das ist im Gesetz so festgelegt, dass es auch dieses Institut sein muss. Die Prognosen waren aber um 1,8% falsch. Wir haben ja jetzt eben kein Wirtschaftswachstum, sondern ein Minus. Und das bedeutet auch, dass dann damit das Bruttoinlandsprodukt und daraus resultierende Steuereinnahmen fehlen. Darüber hinaus hat die Kommission uns einen strengen Pfad vorgegeben, das Defizit sozusagen zu senken auf 0,9%. Wir sind jetzt circa bei 3,6, auch nach Einschätzung der EU-Kommission. Und das heißt, das sind alles Maßnahmen, die wir setzen müssen, um das Budget zu stabilisieren. Mein Zugang ist, wir haben kein Einnahmenproblem in Österreich, sondern ein Ausgabenproblem. Das heißt, hier ist der Ansatz über die Ausgabenbremse aus meiner Sicht zu suchen, indem man genau schaut, wo kann man Mittel sparsamer, effizienter einsetzen. Und da gibt es dann unterschiedliche Zugänge in den Parteien, aber das ist jetzt genau das, was jetzt diskutiert wird.
Aber das heißt, eine rote Linie sind für Sie neue Steuern?
Es ist gut, erstens einmal rote Linien sich nicht über die Medien ausrichten zu lassen, weil der Verhandlungsprozess läuft gerade. Aber das, wofür ich stehe, habe ich sowohl im Österreich-Plan klar gemacht, welche Themenschwerpunkte es gibt, welche notwendig sind aus meiner Sicht, den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken. Und das wissen auch die anderen Verhandlungspartner.
Herr Bundeskanzler, das heißt, Sie schließen neue Steuern aus?
Die Verhandlungen laufen gerade. Ich habe Ihnen meine Schwerpunkte gesagt, mit denen wir in die Verhandlungen gehen. Unser Schwerpunkt ist die Ausgabenbremse und keine neuen Steuern.
Mhm. Gibt es Ressorts, die Sie für die ÖVP beanspruchen? Sie haben vorher das Thema Migration, Integration angesprochen. Ein Thema, wo die SPÖ tendenziell auch eine andere Meinung zuletzt vertreten hat als die ÖVP. Sagen Sie, das ist ein Ressort oder sind Ressorts, die bei der ÖVP bleiben müssen?
Der Verhandlungsprozess läuft anders. Jetzt ist es tatsächlich so, dass über die Inhalte gesprochen wird, wie man das Programm bestmöglich aufsetzen kann. Und danach wird erst über Personalia gesprochen. Also sprich, wer wird Ministerin, Minister und vor allem, welche Ressorts kriegt welche Partei.
Aber das Thema Migration, Integration ist Ihnen ein wichtiges, das glaube ich.
Es ist eines, wo wir mittlerweile aufgrund der jahrelangen Erfahrung auch tatsächlich sehr viel Kompetenz sammeln konnten. Und wo ich eben der Meinung bin, dass hier die Menschen klare, sichtbare Zeichen brauchen, dass wir sie in der Politik verstanden haben. Gerade in Fragen der Integrationsverweigerung, Einflussnahme politischer Islam, all das sind Themenfelder, die die Menschen sehr bewegen. Unser Auftrag muss es sein, genau da die richtigen Antworten anzubieten.
Sie ist zuletzt immer wieder, es soll auch ein paar große Leuchtturmprojekte geben, die diese Regierung präsentieren wird. Gibt es da schon welche, die Sie nennen können?
Ich kann nur die Themen sagen, wo auf jeden Fall wir sie gerne auch jetzt hineinverhandeln. Das ist im Thema Wirtschaftsstandort. Wir brauchen Wettbewerbsfähigkeit. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass in Österreich wieder investiert werden kann, damit Arbeitsplätze gesichert werden bzw. auch wieder neue dazukommen können. Es gibt derzeit eine schwere Zeit für die österreichische Industrie, für die österreichischen Unternehmen. Unser deutscher Partner, zu 70% gehen unsere Exporte dorthin, hat große Probleme derzeit. Das spüren auch die österreichischen Unternehmen. Es gibt einen großen Umstellungsprozess in der Automobilindustrie. Wir sind in der Automobilindustrie bisher führend gewesen im Zulieferbereich. Das war der Grund, warum ich mich immer auch gegen ein Aus des Verbrennungsmotors ausgesprochen habe, weil das unmittelbar für Österreich dramatische Konsequenzen hat. Es konnten hier Korrekturen erreicht werden, aber man sieht, dass diese Veränderung am europäischen Automobilmarkt hier und in der Automobilindustrie auch eben große Auswirkungen auf Österreich hat. All das sind Rahmenbedingungen, die jetzt es schwieriger machen zu wirtschaften. Wir in der Politik müssen schauen, dass wir Rahmenbedingungen wieder setzen, die es leichter macht, dort wo es möglich ist. Das ist das wichtige Stichwort Entbürokratisierung. Weniger drückende Dokumentationspflichten für Unternehmen, mehr Handlungsspielräume, mehr Freiheit, damit eben tatsächlich Arbeitsplätze auch wieder wachsen können.
In den Medien ist zuletzt ein Buch thematisiert worden, bei dem Andreas Babler Mitautor ist, in dem Stalin verherrlicht wird. Muss er sich davon distanzieren, Ihrer Meinung nach?
Ich habe das schon im Wahlkampf gesagt. Es hat keinen Sinn, Herausforderungen der Zukunft mit alten Konzepten in irgendeiner Form lösen zu wollen, vor allem wenn man sieht, gerade der Stalinismus und der Marxismus und der Kommunismus im Besonderen haben Millionen von Menschen ins Unglück gestürzt und zu dramatischen Szenen gerade in den 70er, 80er, 90er Jahren geführt. Das heißt, mein Blick gilt da der Zukunft. Klar muss sein, dass wir in einem Zukunftsprogramm arbeiten, gemeinsam arbeiten. Deswegen laufen gerade die Verhandlungen. Und hier ist es eben wichtig, auch zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.
Vor einer Woche haben Sie in einem Interview mit meiner Kollegin Isabel Daniel die Chancen für eine Koalition mit 50-50 bewertet. Bleibt es dabei oder hat sich das jetzt vielleicht ein Prozentpunkt in die eine oder in die andere Richtung verschoben?
Nein, das bleibt dabei. Es ist tatsächlich ein sehr fordernder Prozess, weil es um viele Themen geht, die die Menschen ja unmittelbar treffen und bewegen. Das heißt, hier brauchen wir seriöse, vernünftige Lösungsansätze. Betrifft auch das Thema Klimaschutz. Wir haben hier aus meiner Sicht eine Herausforderung, das ist das Golden Plating zurückzunehmen, also diese Überregulierung über das, was von der EU vorgegeben ist, hinaus. Das schwächt den österreichischen Wirtschaftsstandort. Hier gibt es aus meiner Sicht viel zu tun. Und so gibt es viele Bereiche, die jetzt gerade intensiv verhandelt werden. Natürlich eben mit unterschiedlichen Zugängen. Noch dazu sind wir jetzt zu dritt am Verhandlungstisch. Das ist sozusagen noch mal mehr Meinungen und Lösungsansätze. Aber allen ist bewusst, es muss Lösungen geben für die Probleme. Und daran verhandeln wir ernsthaft. Und dass wir zu einer Lösung kommen, bleibt tatsächlich bei 50-50.
Die Herausforderungen sind große, vergeht eigentlich leider kein Tag momentan, wo nicht neue Horrormeldungen aus der Wirtschaft kommen. Heute aber ist bekannt geworden, KTM steht vor der Insolvenz, muss ein Sanierungsverfahren einleiten. Bis wann muss denn die Regierung Ihrer Meinung nach stehen? Weil es gäbe ja einiges zu tun. Gibt es ein Datum, wo Sie sagen, das ist für mich die Idee, wenn es bis dahin nicht klappt, dann klappt es gar nicht mehr?
Also was wichtig ist, was auch jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen sollen, ist, dass wir konstant weiterarbeiten. Deswegen gibt es eben jetzt die amtsführende Bundesregierung. Notwendige Beschlüsse werden im Parlament herbeigeführt. Es gibt die volle Handlungsfähigkeit des Staates. Es gibt das Budget von 2024, das ja schon beschlossen worden ist, eben letztes Jahr, und damit auch Handlungssicherheit gibt. Das heißt, all das, was jetzt notwendig ist zu tun, wird getan, entsprechend auch des Programms für 2024. Und in den Koalitionsverhandlungen an sich, das ist auch wichtig zu sagen, sind wir im selben Zeitplan damals wie Türkis-Grün, obwohl wir jetzt sogar zu dritt sind. Also mein Ziel bleibt weiter, so schnell als möglich zu verhandeln und dabei aber ganz genau auch auf alle Probleme zu achten, die gelöst werden müssen. Denn nur wenn wir sie jetzt ausreichend diskutieren und verhandeln, besteht nachher die Möglichkeit, dass die Regierung auch zügig dann tatsächlich auch Lösungen präsentieren kann.
Abschließende Frage noch. Sie haben eben gesagt, 50-50 ist die Chance für diese Regierung. Das heißt aber, es gibt auch eine 50-prozentige Chance, dass es nicht klappt. Was passiert, wenn Sie sich mit SPÖ und NEOS nicht einigen? Gibt es dann Neuwahlen?
Sie kennen mich jetzt schon einige Zeit. Ich bin immer ein 100%-Mann. Das heißt in dem Fall 100% Konzentration jetzt, dass die Regierungsverhandlungen tatsächlich gelingen können und gelingen. Darauf konzentriere ich mich jetzt. Alles andere wird man dann sehen.
Herr Bundeskanzler, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.